SRF 2 Kultur.
Ida Schaumann hat einen Totalschaden, einen psychischen Totalschaden. Während das Leben der anderen an ihr vorbeirast, bleibt sie stehen an der Abzweigung zum Erwachsenwerden. Ida ist die 24-jährige depressive Heldin im vielbeachteten Romandebüt Trüberleben der jungen deutschen Autorin Katrin Wessling. Heute strahlt SRF 2 Kultur eine Hörspielfassung dieser atemlosen und temporeichen Geschichte aus. Eine einzig eigenartigen Geschichte, die so unverblümt darstellt, wie ein junger Mensch verblüht, was lange Zeit nicht auffällt, nicht der Umgebung, nicht der Betroffenen selbst. Denn junge Menschen leiden anders, nicht immer so, wie es im Lehrbuch steht. Ihre depressiven Symptome werden deshalb häufig verkannt. Die Krankheit wird als schwierige Phase missverstanden. Hören Sie anlässlich der Hörspielpremiere von Trüberleben jetzt in der Sendung Kontext ein Gespräch von Wissenschaftsredaktorin Katharina Boxler mit Thorsten Mikoteit, Depressions- und Stressforscher an den Universitären Psychiatrischen Kliniken UPK in Basel.
Thorsten Mikoteit, das typische Erkrankungsalter für Depressionen, so der Peak, ist Ende 20, Anfang 30. Jetzt gibt es aber auch eben ganz junge Leute, die schon Depressionen haben. Da ist das Alter atypisch. Wie sieht es aus mit der Symptomatik?
Wir sehen bei jungen Patienten, Adoleszenten oder jungen Erwachsenen häufig eher eine unbeständige Symptomatik. Wir sehen häufig Zurückgezogenheit, Hoffnungslosigkeit, das Gefühl der Sinnlosigkeit, mehr sich introvertierter Verhalten, zurückziehen, nicht mehr aus dem Haus gehen und damit auch ihre Ausbildung oder ihre sozialen Zusammenhänge vernachlässigen. Und dazu muss man sagen, dass eben solch eine Depression dann in einer sehr wichtigen Lebensphase stattfindet, eben in einer Zeit, wo sich junge Leute beruflich orientieren müssen, sich weiterentwickeln wollen und dann auch häufig viele Fragen im Leben noch nicht geklärt sind. Und die Beantwortung dieser Fragen wird eben typischerweise dann durch die Depression, die Symptome der Depression wie Lustlosigkeit, Motivationslosigkeit, das Gefühl von Leere und Hoffnungslosigkeit beeinträchtigt.
Die Symptome, die Sie beschrieben haben von Lustlosigkeit oder Antriebslosigkeit, die zeigen ja auch ältere Erwachsene. Gibt es denn Faktoren oder Symptome, die ganz besonders eben dazu führen, dass man vielleicht bei Jugendlichen manchmal gar nicht erkennt, dass sie eine Depression haben?
Ja, häufig ist diese Problematik nicht leicht zu unterscheiden von typischen Konflikten, die in dieser Lebensphase stattfinden, wie zum Beispiel Adoleszentenkrisen, die Loslösung vom Elternhaus, auch die spätpubertäre oder postpubertäre Rebellion gegen die Eltern oder gegen die Schule, die Lehrmeister und häufig verbunden damit eben auch eine gewisse Dysphorie, also eine gereizte Stimmung, aggressive Stimmung, die sehr gut eben auch verwechselt werden kann mit üblichen Konflikten und Auseinandersetzungen, die in dieser Lebensphase eben häufig sind.
Also man denkt, die sind ja eh schwierig in dieser Zeit und der will jetzt vielleicht raus, aber kann noch nicht ganz, weil er noch finanziell nicht selbstständig ist zum Beispiel. Und deshalb gibt es Reibereien, aber eigentlich ist was anderes.
Ja, genau. Also das heißt, es kann beides richtig sein, nicht? Das heißt, das eine die Ablösung oder Distanzierung von vorherigen Strukturen, aber zusätzlich muss man eben sehen, dass gegebenenfalls diese Person eben auch depressive Symptome hat, also nicht so kann, wie sie gern wollen würde oder nicht die Energie, den Antrieb hat, die Entscheidungsfähigkeit hat, ihr Leben selbst zielgerichtet in die Hand zu nehmen und dann in dieser Phase eben auch erleben muss, wie sie eben von Gleichaltrigen überholt oder abgehängt werden, dass eben andere, die eben nicht depressiv sind, dann doch viel harmonischer oder natürlicher ihren Weg gehen, ihr Studium weiterziehen, ihre Ausbildung weiterziehen, Freunde, Beziehungen knüpfen und dergleichen, während der Depressive sich wie gefangen fühlt in einem schrecklichen Gefühl von Leere und Sinnlosigkeit. Und diese Motivationslosigkeit, die eben ein Kernsymptom der Depression ist, wird dann häufig auch schuldhaft verarbeitet, dass der Betreffende oder die Betreffende selber das Gefühl hat, es läge an ihr, sie sei schlecht oder nutzlos, wertlos und so diese Gefühle von Depressivität verstärkt werden.
Jetzt bei, Sie haben es vorhin erwähnt, es kann auch zum Beispiel Aggression im Spiel sein, es kann Gereiztheit auftreten, was man nicht unbedingt mit Depressionen in Zusammenhang bringt. Ich habe jetzt gerade an junge Männer gedacht, da passt das irgendwie auch, sagt man in unserer Kultur. Und gleichzeitig wissen wir, dass der Suizid bei jungen Männern eine der häufigsten Todesursachen ist. Hat das einen Zusammenhang eben mit diesem Verkennen von Depressionen und dieser hohen Zahl an Suiziden?
Ja, ich glaube, dass das gerade eine sehr gefährliche Mischung ist. Einerseits eine gereizte Stimmung, dann die pessimistischen, negativen Gedanken, das Gefühl von nicht verstanden sein, isoliert sein, mit Gefühlen von Sinnlosigkeit. Häufig gesellt sich dann auch ein ungünstiges Verhalten dazu, dass Menschen, die so von einer Depression betroffen sind, versuchen, sich selbst zu helfen, mehr Alkohol konsumieren, andere Substanzen zu konsumieren, um wieder positivere Gefühle empfinden zu können. Und zum Teil auch dann risikoreiches Verhalten an den Tag legen, sodass eben in dieser Kombination es dann auch zu gefährlichen Suizidversuchen kommen kann.
Was sind eigentlich die Risikofaktoren? Also was macht einen jungen Erwachsenen, eine junge Erwachsene anfälliger für eine Depression als vielleicht andere?
Wir glauben, dass es zunächst einmal biologische Faktoren gibt. Das heißt, eine genetische Ausstattung, die einen Einfluss hat auf das Risiko, später an einer Depression zu erkranken. Wir wissen, dass es Familien gibt, in denen es häufiger zu Depressionen kommt als bei anderen Familien. Und es gibt auch Familien, in denen Depressionen häufiger schon relativ früh auftreten. Wir wissen, dass je früher eine Depression im Leben eines Menschen auftritt, desto ernsthafter oder desto schwerwiegender ist auch der Verlauf. Aber wir wissen auch, dass die genetische Ausstattung eines Menschen nur ein Teil von vielen anderen Teilen ist, die verantwortlich sein können für die Entwicklung einer Depression. Es kommt auf diese sogenannten Gen-Umwelt-Interaktionen an. Das heißt, auf das Zusammentreffen von ungünstigen Genen und entsprechenden Lebensereignissen. Das kann schon sehr früh im Leben eine Rolle spielen, wo zum Beispiel ein Mangel an fürsorglicher Wärme da ist oder ein inkonstantes Familienumfeld, wo vielleicht auch Gewalt oder unverlässliche Beziehungsmuster eine Rolle spielen. Diese Dinge können junge Menschen oder Kinder eben in einem sehr frühen Lebensalter prägen, sodass eben die Anfälligkeit für eine Depression dadurch erhöht werden kann. Und schließlich gibt es natürlich auch aktuelle Lebensumstände. Gerade in dieser Lebensphase finden große Veränderungen statt. Es kann zu unglücklichen Liebesbeziehungen kommen mit Enttäuschungen, narzisstischen Kränkungen. Und all dieses kann natürlich dazu beitragen, dass jemand gerade dann in dieser Phase depressiv wird. Am Anfang einer depressiven Erkrankung lassen sich in den meisten Fällen typische Auslöser beobachten. Es ist ganz selten, dass ohne irgendeine auslösende Situation eine Depression zum ersten Mal auftritt. Häufig sehen wir sogenannte Live-Events, das kann sein eben Trennungen, Todesfälle oder das kann eben auch sein chronische Konflikte oder akute Konflikte, die schwer zu lösen sind, seien es Familienkonflikte, seien es andere Konflikte. Aber diese Lebensereignisse sind nicht ursächlich, sondern wir sehen gerade bei den wirklich den schweren oder ausgeprägten Depressionen, sehen wir, dass dies eher Auslöser sind, die zusammentreffen auf eine entsprechende Konstitution, das Naturell, was jemand mitbringt. Und diese Kombination kann eben dann bei anfälligen Personen eine Depression auslösen.
Sie haben ja jetzt verschiedene Faktoren oder Richtungen beschrieben, aus denen eben die Gefahr sozusagen kommen kann. Eins ist die Umwelt. Das sind so Erlebnisse, die junge Leute vielleicht eben gar noch nie erlebt haben und auch nicht wissen, wie umgehen damit, wie großer Liebeskummer zum Beispiel. Was ich mich frage, auch aufgrund dieses Hörspiels, was ja der Anlass ist für unser Gespräch, da geht es um eine junge Frau, die eine schwere Depression hat und schon eine lange Vorgeschichte auch von Depressionen. Und sie beschreibt ihren Zustand so, sie sagt, ich bin ein menschlicher Verkehrsunfall. Und zwar, ich bin irgendwo stehen geblieben und alles fährt in mich rein oder durch mich durch oder an mir vorbei. Und ich frage mich, Thorsten Mikoteit, wie weit hat eigentlich die heutige 24-Stunden-Gesellschaft oder auch dieses hyperaktive Selbstoptimieren oder Selbstanpreisen, zum Beispiel auf sozialen Plattformen, wie weit ist das auch ein Stressor?
Also diese Metapher, die diese junge Frau sagt, finde ich zunächst einmal sehr spannend, weil es eigentlich sehr deutlich die Problematik der Depression widerspiegelt. Nämlich dieses veränderte Zeitgefühl, die Unfähigkeit, positive Gefühle zu empfinden und wenn die Depression stärker ist, sogar dieser Zustand, in dem man gar nichts fühlen kann. Das heißt, es ist praktisch unmöglich, intuitiv seine Umgebung wahrzunehmen. Und Menschen sagen häufig, sie fühlen sich wie tot, wie abgestorben, wie leblos. Und das beeinträchtigt uns natürlich ganz empfindlich im alltäglichen Leben, aber auch in Beziehungen, also in unserem Kontakt mit den Freunden. Das heißt, es ist vielleicht noch möglich zu funktionieren, aber man empfindet dabei nichts, nicht? Und diese Abwesenheit von Empfinden und diese Starre, dieses Gefangensein in dieser Situation, das wird eben mit dieser Metapher sehr schön beschrieben. Man fühlt sich wie ein Geisterfahrer oder man fühlt sich wie völlig fehl am Platz, überrollt von der Umwelt, all denen, die ja ihr normales Leben mit dem normalen Tempo weiterleben. Und wenn wir jetzt schauen, der Kontext, in dem dann so eine Person lebt, dann sieht man natürlich, dass in dieser Lebensphase es sehr wichtig ist oder sehr hoch geschätzt wird, eben vernetzt zu sein, dazu zu gehören, sehr aktuell, zeitnah auch sehr persönliche Dinge über soziale Netzwerke zu verbreiten oder zu teilen. Und da plötzlich erlebt derjenige, dass er da nicht mehr mit kann, dass er nichts mehr zu sagen hat, dass ihm gar nichts einfällt, was er sagen könnte. Und er sich dann in einem extremen Kontrast sieht zwischen seiner inneren Leere und Gefühllosigkeit und der Welt um ihn herum, die er dann als beneidenswert ansieht, obwohl sie ja das auch oft gar nicht so ist, nicht? Und ich denke, dass gerade dadurch, dass wir ja durch die vielen Informationen, die uns in kürzester Zeit zur Verfügung stehen, der Zugriff über Internet in kürzester Zeit mit sehr vielen Menschen zu kommunizieren, uns mit jensten Themen zu beschäftigen, dass dadurch auch ein Tempo vorgegeben wird, was dann eben noch schmerzlicher im Kontrast steht zu der Starre und der affektiven Leere des Depressiven.
Sie haben jetzt das Krankheitsbild beschrieben, die Innenwelt dieser jungen Menschen. Wenn die zu Ihnen kommen in die Ambulanz, was können Sie denen anbieten? Wie wird ein junger Erwachsener therapiert bei Ihnen?
Uns ist ganz wichtig, zunächst einmal nicht nur die Befindlichkeit, sondern auch die Lebenswelt des Betreffenden genau zu verstehen und uns einfühlen zu können. Und dann möchten wir auch verstehen, wie sich diese Symptomatik entwickelt hat, wie es dazu gekommen ist, also seit wann oder wann die ersten Veränderungen aufgefallen sind, sodass jemand gefunden hat, das ist nicht mehr normal, irgendwie stimmt etwas mit mir nicht. Denn oft ist es ja so dieses diffuse, irgendwie stimmt etwas mit mir nicht. Und wir versuchen mit dem Betroffenen oder der Betroffenen uns zu einigen, wie man das, was so allgemein gesagt, mit mir stimmt etwas nicht, wie man das beschreiben könnte. Wir suchen nach gemeinsamen Worten, wir suchen nach gemeinsamen Metaphern, sodass derjenige lernt, seinen Zustand in Worte zu fassen. Weil in dem Augenblick, wo ich beginne, etwas zu benennen, gewinne ich Distanz zu diesem Zustand und beginne meinen Zustand oder mein Problem als ein, ja, als ein Zustand zu betrachten, also etwas, was nicht vollumfänglich ich selber bin, sondern was so etwas ist wie ich bin ich, aber ich bin zurzeit in einem komischen Zustand. Und je besser wir dieses Krankheitskonzept benennen können, desto besser lassen sich daraus auch Therapiemöglichkeiten ableiten. Und es geht letztlich um die Frage, was bräuchte es, um aus diesem Zustand heraus wieder zu dem Zustand zu gelangen, wo ich vorher gewesen bin. Ja, ich konnte vorher angstfrei sprechen oder ich konnte vorher mit Freude an die Arbeit gehen. Jetzt kann ich das nicht mehr. Und das kann sein, dass wir auf der Verhaltensebene überlegen, was der Betreffende oder die Betreffende selber tun könnte, um wieder mehr Positives im Leben zu erleben, oder wie die Betreffende mit diesen depressiv-negativen Gedanken umgehen könnte, die sich ja so aufdrängen, aber die ja nicht eigentlich die Realität oder die Meinung des Betreffenden widerspiegeln, sondern depressive, negative Gedanken sind, wie ich bin wertlos, ich kann nichts, alle anderen sind viel besser als ich und dergleichen. Nicht? Wenn es um Konflikte geht, dann wollen wir verstehen, worin besteht der Konflikt, was wären Lösungsmöglichkeiten. Also wir besprechen, wie man dies eben unterstützen könnte. Und gerade bei jungen Erwachsenen kann es eben auch sein, dass es manchmal auch noch einen Mangel an sozialen Fertigkeiten geht. Also wie kann ich meine Bedürfnisse zum Beispiel auf sozial verträgliche Art und Weise verteidigen oder wie kann ich Nein sagen, so dass man mich auch wirklich ernst nimmt und dergleichen. Auch diese Dinge würden in ein Gespräch einbezogen.
Und dann weiß man jetzt aus der Forschung, dass gegen akute Depressionen die Kombination im Gespräch, Psychotherapie, zusammen mit Medikamenten die wirksamste Methode eigentlich ist oder Kombination. Wie ist das mit den Medikamenten? Landen Sie da auf einem guten Boden bei den jungen Menschen?
Ja, bei Medikamenten müssen wir so sagen, es hängt vom Schweregrad der Depression ab. Ein Patient, der leichtgradig oder mittelschwer depressiv ist, der ist in der Lage, durch eine Gesprächstherapie, durch Überlegen seiner eigenen Gedanken, durch Verhaltensänderungen und so weiter, positiv Einfluss zu nehmen auf seine Depression. Aber wenn die Depression schwerer ist, das heißt, wenn die Antriebsschwäche so schwer ist, dass der Betreffende gar nicht mehr aus dem Bett kommt und dass auch so einfache positive Aktivitäten wie ich koche mir mal einen feinen Tee oder ich höre meine Lieblingsmusik oder ich rufe bei meiner Freundin an, wenn diese Dinge gar nicht möglich sind, weil die Antriebsschwäche so stark ist oder weil derjenige gar nicht mehr geradlinig denken kann, sondern nur noch im Grübeln gefangen ist, dann ist es natürlich sehr schwierig, mit einer psychotherapeutischen Vorgehensweise voranzukommen. Und für diese schweren Depressionen, da wissen wir, dass Antidepressiva sehr wirksam sind, um zunächst mal aus der ganz schweren Depression herauszukommen. Und wenn sich dann eine Besserung abzeichnet, dann ist immer mehr auch Psychotherapie, kognitive Verhaltenstherapie oder konflikt- oder lösungsorientierte Therapie möglich, wo der Betreffende gleichzeitig eben auch wichtige Lernerfahrungen machen kann, die ihn dann auch stärker machen zum Schutz vor späteren Depressionen.
Es ist ja so, dass bei der Depression, etwas salopp gesprochen, man sagen kann, die Episode, die geht in der Regel vorbei, die depressive Episode, aber die Rückfallgefahr ist das große Problem an der Depression. Wie schulen Sie nun oder wie behandeln Sie junge Menschen, die depressiv waren, schwer depressiv waren? Wie schützen Sie die oder wie schützen die sich selber, damit sie nicht einen Rückfall erleiden?
Am liebsten möchten wir, dass unsere Patienten Experten werden, Experten auf dem Gebiet dieser Krankheit oder dieser affektiven Störungen. Also das heißt, wir möchten das normale Bedürfnis, sich selber zu informieren, nicht sich von Experten abhängig zu machen, sondern selber ein umfassendes Bild zu haben, das möchten wir sehr unterstützen. Und dann sprechen wir natürlich auch über die Prophylaxe. Das heißt, wenn wir davon ausgehen, dass Depressionen eben stressassoziierte Störungen sind, also das heißt ausgelöst werden können durch ungünstige Lebensereignisse oder Stress, dann ging es ja darum, einen kunstvolleren Umgang zu erlernen, mit Stress umzugehen. Das heißt, die intuitive Art, mit Stress umzugehen, sei es bagatellisieren, verleugnen, davonlaufen, von der Seite beißen und dergleichen, nicht? Also all diese Dinge, es gibt ja ganz viele Arten, mit Stress umzugehen, die sind natürlich manchmal sehr effektiv, manchmal aber nicht zielführend. Und da kann natürlich jeder Mensch, nicht nur depressive Patienten, dazulernen und man kann sich damit auseinandersetzen, was sind in meinem Leben so jetzt in nächster Zeit die Herausforderungen, mit denen ich umgehen möchte und was wären gute Möglichkeiten, diesen Stress zu bewältigen. Dann geht es natürlich auch darum, sich selbst besser einschätzen zu lernen, besser auch mit dem Energiemanagement umzugehen, das heißt, selber zu lernen, zu erkennen und wahrzunehmen, wenn ich an meine Grenzen komme, wenn ich überfordert bin, wenn ich wieder Erholung bräuchte. Und schließlich auch Klarheit zu gewinnen über Lebensziele, sei es Perspektiven im Beruf, in der persönlichen Entwicklung, im Verhältnis zu Angehörigen, zu Freunden, Beziehungspartnern und irgendwo auch wieder den Einstieg zu fassen auf eine Art und Weise, die realistisch und erfolgsversprechend ist.
Dann haben ja gerade junge Menschen natürlich auch so ein bisschen Größengefühle auch, das gehört dazu. Man will gut sein, man will besser sein, man will kräftig und erfolgreich sein. Und vieles, was die Prophylaxe angeht, beruht ja auch auf Verzicht. Also weniger Alkohol trinken zum Beispiel oder mehr schlafen, also weniger lange Partys, regelmäßiger Tagesablauf. Das sind so Dinge, die ja eigentlich ja so ganz dem Bild von einem jungen Leben zuwiderlaufen. Wie machen Sie das den jungen Patienten sozusagen schmackhaft, dass sie das akzeptieren?
Also grundsätzlich wollen wir natürlich, dass die Betreffenden aus der Depression ganz herauskommen, also dass sie wieder auf natürliche Art Lebensfreude erleben können, wieder ihre Kräfte, ihren Antrieb spüren, dass sie Ziele ins Auge fassen können, die sie anstreben können, um Erfolge zu haben, zu sagen, ich komme wieder von A nach B. Und ich glaube, in diesem Lernprozess, diesem therapeutischen Lernprozess aus der Depression herauszukommen, geht es auch darum, wieder achtsamer mit sich selbst und seinem kostbaren Leben umzugehen, zu lernen, gut auf sich aufzupassen, so wie es sinnvoll ist und auch sich zu überlegen, was ist förderlich und was ist nicht förderlich, um wieder selbstbestimmter leben zu können, mich für oder gegen etwas zu entscheiden.
Das ist eine große Aufgabe, denke ich. Also es fällt auch gesunden Menschen nicht immer so einfach, sich zu zügeln oder achtsam zu sein, sorgfältig mit sich umzugehen. Und das von einem jungen Menschen zu erwarten, funktioniert das, schaffen das diese Menschen?
Also ich stimme Ihnen zu, dass wir da natürlich auch in Berührung kommen mit den großen Fragen des Lebens, nicht? Aber ich denke, es ist doch sehr gut, wenn diese jungen Leute schon bedingt durch ihre Problematik zu uns kommen und darüber nachdenken wollen, nicht nur, wie sie aus der Depression herauskommen wollen, sondern auch, was sie tun müssen, um nicht wieder in eine Depression hineinzukommen. Und aus diesem Aufatmen, dass es vorbei ist, ergeben sich natürlich dann sinnvollerweise diese Fragen und auch die Bereitschaft, eben auch noch einiges zu investieren, um nicht wieder da hineinzukommen.
Also die Motivation ist schon allein durch die Erfahrung wahrscheinlich groß, nehme ich jetzt mal an, dass man da nicht mehr rein möchte.
Ja, aber es ist für uns auch wichtig, eben darauf hinzuweisen, dass es sehr wohl ein Risiko gibt, wieder in eine Depression hineinzugeraten, weil wenn eben so eine Anfälligkeit vorhanden ist, eben die Gefahr besteht, dass es zu einem späteren Zeitpunkt, vielleicht Jahre später, so etwas sein kann. Also das heißt, Wir möchten unsere Patienten auch dazu anleiten, sorgfältig und sorgsam mit sich selbst umzugehen.
Sich gut zu beobachten.
Und auch eben so frühe Symptome einer wieder beginnenden Depression, sei es zum Beispiel frühe Schlafstörungen, wahrzunehmen und die ernst zu nehmen.
Ich bin ein menschlicher Verkehrsunfall, wenn junge Menschen depressiv werden. Sie hörten ein Gespräch von Wissenschaftsredaktorin Katharina Boxler mit Thorsten Mikoteit, Depressions- und Stressforscher an den Universitären Psychiatrischen Kliniken UPK in Basel. Das Hörspiel Drüberleben nach dem gleichnamigen Roman von Katrin Wessling wird heute Abend um 20 Uhr als Premiere auf SRF 2 Kultur ausgestrahlt.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.